dran, sagt die uns Analyse fürs Ohr.
Der Podcast von Christi Nierlich
und Jörg Bolliger. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode.
Jawohl, und wir sind nicht allein, Christine und ich, wieder mal. Wir sind heute nämlich sogar zu viert. Herzlich willkommen, Anna Krieb und Anne Huschens.
Vielen Dank. Hallo.
Genau, und wir haben euch eingeladen, weil ihr auf dem Kongress immer mal wieder oder letztes Mal Skriptdrama-Arbeit gemacht habt. Und Jörg war ganz begeistert, müssen wir dazu sagen.
Ja, genau. Aber ich war begeistert von der Idee vom Skriptdrama, was ich finde, das lohnt sich tatsächlich auch mal, dass wir das hier in den Podcast nehmen, und darum schön seid ihr hier. Und ich fand es einfach auch schön, euch zusammen mal zu erleben. Ich kenne euch beide ja, aber habe noch nie so gemeinsam im Einsatz erlebt. Das fand ich auch ganz toll. Und da finde ich ja Kongresse auch immer wieder schön, um mal zu sehen, auch wie Kolleginnen und Kollegen arbeiten, neben denen wir sonst irgendwie auf dem Board sitzen oder sonst irgendwie kennen.
Ja, genau. Ja,
also fand ich sehr schön, und darum sehr schön seid ihr heute auch hier.
Ja, dann lassen wir euch mal noch den Raum, euch vorzustellen, weil, wie wir gerade gesagt haben, wir kennen euch, die Hörerinnen und Hörer vielleicht noch nicht. Sagt doch ganz kurz, wer ihr seid.
Ja, danke für die Einladung. Mein Name ist Anne Huschens. Ich bin Lehrtrainerin TSDA im Bereich Bildung. Und das schon eine geraume Zeit. Ich glaube, angefangen habe ich 2008 und TSDA 2015 und bin seit 2007 mit der Skriptdrama-Arbeit befasst, bin da auch zertifiziert von unserem Ausbildungsinstitut in Freiburg und wende es an, vor allen Dingen in der Supervision und im Coaching. Und dann zusammen mit Anna in den Selbsterfahrungsworkshops. Ich bin von Haus aus Berufsschullehrerin, war lange Zeit im Schuldienst und bin jetzt freiberufliche Trainerin.
Super, herzlichen Dank.
Ja, freue mich.
Schön, ja.
Ja, ich bin Anna Krieb. Ich bin auch lehrende Trainerin für Transaktionsanalyse im Bereich Psychotherapie. Und zwar bin ich jetzt seit 3 Jahren TSDA. Und ich bin Psychologin und psychologische Psychotherapeutin, und ich bin jetzt seit fast 40 Jahren in diesem Beruf tätig und benutze in diesem Zusammenhang halt Transaktionsanalyse als mein Instrument und auch die Skriptdrama-Arbeit.
Ja, das heißt, das geht miteinander einher, ne? Das liegt jetzt quasi schon vor uns, dass wir da mal drauf einsteigen und sagen, wie seid ihr denn dazu gekommen, und was ist es denn eigentlich?
Ja, vielleicht kann man was zu dem Begriff sagen. Der ist ja etwas ungewöhnlich. Das Skript ist in der TA ein schwerer Begriff und da gibt es umfangreiche Theorien, und Drama ist ja auch belegt eigentlich mit Cartman Drama-Dreieck. Hier ist es aber anders gemeint, dass wir in der Arbeit wesentliche Elemente des Skripts in eine Interaktion bewegen, könnte man mal so sagen. Und das Drama ist ganz wertneutral. Das heißt nur, es gibt sowas wie im Theater, und es werden Menschen in Interaktion gebracht. Das erklären wir dann später noch.
Und ich bin damals dazu gekommen, nach meiner ZDA-Prüfung im letzten Jahrtausend, hatte ich das Gefühl, ich kann sehr gut Sachen analysieren und verstehen. Und ich habe noch eine Methode gesucht, effektiver Leuten zu helfen, also Veränderungen zu initiieren. Und da habe ich beim Bürger Goos und bei Holleburger Goos diese Methode kennengelernt und habe dann diese Ausbildung dort gemacht und in Freiburg und arbeite seither damit.
Und ich habe das über Anna dann kennengelernt. Ich hatte damals im TEW die Rückmeldung: Guck mal auf die Gefühle. Und das war für mich eine wirkliche Erweiterung der Kompetenzen, etwas anders damit umzugehen als in der Transaktionsanalyse.
Schön, also wirklich ein Add-on. Und jetzt bleibe ich mal dabei, weil es ist ja wie so eine Kombi aus TA und PESO, habe ich so verstanden.
Ja, das ist praktisch eine Integration der PESO-Arbeit, der PESO-Therapie-Methode in die Transaktionsanalyse. Der PESO hat, und also Al PESO und seine Frau Diana Boyden PESO haben diese Methode in den 70er, 80er, 90er Jahren entwickelt und auch dieses Jahrtausend weiterentwickelt und damit eine Möglichkeit geschaffen, sehr gezielt Dinge zu, also Leuten zu helfen, Dinge zu erfüllen, die bis dahin unerfüllt sind und zwar unbewusst. Und das ist eine sehr spezifische Methode und weil die eben Tänzerinnen und Tänzer waren, haben die das als Drama inszeniert, wie ein Schauspiel auf der Bühne. Mhm. Nicht einfach eben drüber reden, sondern wirklich im Interagieren.
Das heißt, da kommt so sichtbar für mich und spürbar als Adjektive, kommen mir da gerade so in den Kopf. Ne, im Sinne von Ergänzung zur TA wird dann auf einmal was sichtbar und spürbar, was in den Mustern. Wenn wir jetzt so sagen, Skript vielleicht eher verstehbar erstmal nur ist. Würdet ihr das so?
Also es kommt eben hinzu, dadurch, dass es aus dem Ballett hervorgegangen ist, dass der Körper eine viel deutlichere Rolle spielt und von uns in der Arbeit auch genauer beobachtet wird, als ich das jetzt in der TA kenne. Ja. Vor allen Dingen die Mimik, aber auch der gesamte Körperausdruck und auch nachher, was hat sich verändert, ist sichtbar im Körper. Und das finde ich schon auch faszinierend.
Mhm. Klasse.
Also fokussiert heißt es immer, der Körper weiß die Antwort. Also ob wir gerade auf dem richtigen Pfad sind oder nicht, der Körper sagt Bescheid. Und wenn der Körper nicht reagiert, dann ist es nicht das Richtige. Und wenn der Körper reagiert, dann führt es zu einer wirklichen Lösung.
Jetzt, wenn ich euch so zuhöre, da denke ich zuerst mal auch so an Therapiesettings. Und ich weiß nicht, Anne, ich glaube, du hast gesagt, du nutzt es auch in Supervision. Wie geht denn das oder wie... Was machst du da konkret damit, jetzt auch in Supervision, wo es ja nicht darum geht, irgendwie tief einzutauchen in die Skript-Thematik?
Ja, also ich verwende es in der Supervision als eine weitere Methode, wenn jetzt zum Beispiel Supervisantinnen, Supervisanten ein inneres Thema einbringen, was mit der Berufsrolle zu tun hat, zum Beispiel eine neue Rolle als Schulleitung, ja, und nicht genau wissen, was ist denn eigentlich mit mir los, mir geht's nicht so gut oder ich habe das Gefühl, ich pralle da immer wieder an die Wand, wenn ich mit Leuten rede oder wenn jemand Autoritätsprobleme hat, in Anführungszeichen, dann kann man davon ausgehen, ja, da läuft irgendwas Altes ab. Und dann wird auch in der Gruppe, die werden instruiert, wie sie diese Rollen übernehmen, wenn das dazu kommt. Und es ist möglich, das, was wir sagen, in der inneren Landkarte gespeichert ist, Glaubenssätze und auch tiefe Überzeugungen, dass man die auch in der Supervision ansprechen und zwar in einer Hier- und Jetzt-Inszenierung. Also wir gehen jetzt nicht dahin, wo kennst du das von früher her, was man in der Selbsterfahrung und Therapie macht, sondern wir bleiben in dem Setting Gegenwart und auch Berufskontext ist bei mir oft der Fall oder meistens, ja. Und dann werden eben die Figuren entsprechend zu dem Kontext aufgestellt, das Kollegium, die Schülerinnen, Schüler, Schulbereich, die Schulleitung und geschaut, was braucht es denn, damit die Person handlungsfähiger wird. Und da gibt es dann noch was wir in der praktischen Arbeit sonst nicht machen, dass wenn etwas inszeniert worden ist, dass wir dann noch einen Arbeitsgang machen, was bedeutet das jetzt für die Berufsausübung oder für die Realität. Und dann kommt sozusagen wieder noch der supervisorische Schwenk zu Optionen, nächste Schritte. Ja, das ist für mich so der Unterschied. Und wenn ich merke, das wird sehr intensiv, dann... Also das ist auch der Vertrag, dass die Leute auch sagen, so, bis hierhin und nicht weiter. Manchmal kann man das auch andeuten, ja klar, war früher mal so, aber das spielt eigentlich nicht die Rolle. Ja. kann vielleicht ein Beispiel machen, wo das deutlich ist.
Genau. Sehr gerne.
Ja, da hat eine Kollegin immer wieder die Schule gewechselt und hat immer gesagt, sie kommt mit den Leitungen nicht klar. Und dann war klar, sie hat einen gewissen Stroke-Filter. Sie nimmt das gar nicht wahr, wenn sie positive Strokes bekommt. Und dann haben wir mal eine ideale Person, also ideale Schulleitung aufgestellt, die sie anerkennt und das wirklich so inszeniert, dass sie es nehmen konnte. Und bei der nächsten Sitzung sagt sie, also meine Schulleiterin, die hat mich gelobt. Und meine Hypothese ist, dass die es nicht wahrnehmen konnte. Mhm. Warum, weiß ich bis heute nicht, aber das muss ich auch nicht wissen. Ne?
Mhm. Ja, ist ein super Beispiel. Das heißt, ja. Ne, vielleicht steigen wir da jetzt auch nochmal genauer ein, weil du jetzt gerade gesagt hast, Vertrag, das Setting. Also wie läuft das Ganze denn wirklich von vorne her ab? Nochmal.
Also es kommt halt jemand, entweder in einem Einzelsetting oder in einem Gruppensetting, lieber in einem Gruppensetting, weil dann kann man die anderen Menschen wirklich als Person aufstellen. Dann kann jede Rollenspielerin sagen, okay, ich übernehme die Rolle der idealen Schulleiterin. Mhm. Ansonsten im Einzel müssen Kissen in diese Symbole reingehen. Und der Vertrag ist relativ weich. Der Vertrag ist wirklich so die Vereinbarung, wir machen jetzt was, dass es dir oder ihnen hinterher besser geht. Und dass irgendwas leichter wird. Weil die Leute wissen ja gar nicht, was mit ihnen ist. Jetzt die Kollegin zum Beispiel, wenn wir der gesagt hätten, ja, wir verändern den Strobe-Filter, dann geht es ihm besser. Dann hätte die gesagt, ich brauche doch keinen Filter. Was soll das hier? Sondern die Vereinbarung war einfach, es wird was besser. Und dann geht man Schritt für Schritt und also mit lauter Mini-Verträgen geht man dann Schritt für Schritt weiter und guckt immer so, das nächste, ist das okay? Also habe ich das jetzt richtig wahrgenommen, dass sie oft Probleme haben mit der Schulleitung und ist das okay, wenn wir mal ein Experiment machen und mal jemand aufstellen, der oder die ganz anders ist als ihre bisherigen Schulleiterin und dann eben so eine ideale Person finden. Das kann alles Mögliche sein. Das kann eine Schulleiterin sein. Das kann eine schützende Person sein. Das kann eine unterstützende Person sein. In der Psychotherapie oft auch Figuren aus der Vergangenheit, also ideale Eltern, ideale Mutter, idealer Vater, die anders gewesen wären als die realen Menschen. Und das Wichtige ist, wichtige Botschaft immer, ideale Figuren gibt es nicht in der Realität. Und die muss es auch nicht geben, Gott sei Dank, sonst wären wir ja ziemlich aufgeschmissen. Sondern es reicht, dass wir ein inneres Erleben davon kriegen, wie es wäre, wenn so eine innere Person da wäre. Also ich gehe wieder zurück zu dem Beispiel, diese ideale Person, die ideale Schulleiterin, die aufgestellt wird und die dann so Sachen sagt, wie ich war nicht dabei, aber ich denke mir, die hat gesagt, dass ich sehe, was sie da für eine gute Arbeit leisten und erkenne das an. Das ist ganz wichtig. Ich bin froh, dass sie bei mir im Team sind und im Kollegium und an der Schule.
Genau.
Genau. Und dann sieht man, wenn die Klientin das hört, wie sozusagen die innere Anspannung immer, das, ich werde ja nie gesehen, wie abfließt und der Körper sich entspannt, ruhig wird. Meistens lehnen die sich dann zurück, der Atem wird frei, also der Atem wird tiefer, die Brust wird freier, die Schultern entspannen sich, im Gesicht entsteht halt ein zufriedenes Lächeln, endlich mal gesehen zu werden. Und das ist das Entscheidende, was passiert, dass der Körper, also dass unser inneres System, unser Gehirn und unser Körper erlebt, wie diese korrigierende Erfahrung, also wie die Erfahrung auch sein könnte. Und wir nennen das korrigierende Erfahrung. Und soll ich noch kurz auf die Ich-Zustände eingehen an dem Punkt? Also, und in den Ich-Zuständen passiert jetzt Unterschiedliches. Also, die erwachsene Person, die da sitzt, die hört das. Und die hört jetzt was, was sie bisher so nicht gehört hat. Nicht, dass das nicht jemand gesagt hat, aber sie hat es so nicht gehört. Mhm. In ihrem Eltern-Ich 2, da übernimmt sie jetzt sozusagen baut sie ein neues Introjekt ein, nämlich eine ideale Schulleitung, die ideal auf sie reagiert und genau anerkennt, was sie tut und es sieht und sie dafür lobt.
Im Sinne einer Erfahrung, ne, die sozusagen eigentlich nicht real ist, aber die irgendwie doch abgespeichert wird.
Genau, also also es ist eine synthetische Erfahrung. Spannend. Die Erfahrung ist real, das ist ganz wichtig.
Ja.
Das K1 macht wirklich die Erfahrung, mein Körper ist jetzt anders.
Ja.
Und ohne diese Erfahrung im Körper würde das dann nicht funktionieren. Mhm. Deshalb funktioniert das auch nicht, wenn man sich das anliest.
Mhm.
Das könnte ja man sonst einfach einen Ratgeber machen. Aber der Körper muss dieses Erleben haben, wie das sich anfühlt.
Mhm.
Und das passiert im K1. Eventuell ist auch im EL1 ein neues Introjekt, was dazu kommt. Das wissen wir jetzt nicht. Und es gibt auch eine neue Entscheidung, die lautet nämlich, ich bin jemand, die das erleben kann, anerkannt und gelobt zu werden. Das ist eine neue Entscheidung. Die findet im Erwachsenen-Ich 2 statt, also im Hier und Heute, wirkt aber auf die alte Überlebensentscheidung nach, weil vermutlich war bei dieser Klientin die alte Überlebensentscheidung, ich werde nicht gelobt und ist auch besser, ich höre gar nicht, wenn ich gelobt wird, sonst passiert irgendwas Schlimmes. Mhm. Das wissen wir nicht. Ist keine Psychotherapie. Im therapeutischen Prozess könnte ich dem nachgehen, aber nicht im supervisorischen Prozess. Aber das ist für die korrigierende Erfahrung auch gar nicht wichtig.
Jetzt noch eine Frage zu dieser idealen Person. Du hast gesagt, idealerweise Gruppensetting. Dann stelle ich mir vor, übernimmt jemand aus der Gruppe diese Rolle.
Genau.
Jetzt, wenn du im Einzelsetting bist, also du, was ich verstanden habe, war das ein Einzelsetting mit dieser Supervisantin?
Das war in der Gruppe.
War in der Gruppe. Aber nehmen wir an, Einzelsetting, da habt ihr gesagt, nehmt die Kissen als StellvertreterInnen. Übernehmt ihr dann die Rolle der Sprecherin oder wie geht das?
Das ist praktisch so, das Kissen, also ich sage dann, wir haben so große Kissen, die sind 80x80 groß, also wirklich groß und stabil. Und da würde ich dann ein Kissen nehmen und sagen, dieses Kissen übernimmt die Rolle einer idealen Schulleiterin. Und dann würde ich das Kissen im Raum so platzieren, wo die Kollegin sagt, wo das sein soll. Und dann würde ich dem Kissen sozusagen meine Stimme leihen. Ich würde sagen, so, diese ideale Schulleiterin, und dabei zeige ich dann wieder auf das Kissen, würde sagen, Mensch, ich bin echt froh, dass ich Sie bei mir im Team habe. Sie machen eine wunderbare Arbeit. Ich erkenne das voll und ganz an und das ist wunderbar. Freut mich, dass Sie da sind.
Mhm.
Also das würde ich mit meiner Stimme das Kissen sprechen lassen. Aber das Kissen übernimmt die Rolle. Ich als Therapeutin oder als Beraterin oder Supervisorin übernehme nicht diese idealen Rollen, damit ich nicht idealisiert werde. Ich bleibe ja auch ein Mensch mit positiven und negativen Aspekten.
Ja, das erinnere ich noch, glaube ich, als wir bei dir mal waren, ne, dass du dann auch so mehrere Sachen möglicherweise aufgestellt hast.
Ja.
Das ist ganz, ganz gut möglich und nützlich. Genau, ich bin gerade noch so in diesem entspannten Körper, stelle ich mir gerade so vor. Das heißt, dieses ganze Setting aber auch gibt ja einen sehr sicheren Raum für Lernen, ne, weil ihr gerade gesagt habt, Neuentscheidung. Das macht's ja auch nochmal aus, oder?
Also es ist für manche, wenn wir Leute schulen, erstmal etwas befremdlich, weil die Arbeit sehr strukturiert ist. Also die Leitung strukturiert sehr stark, entweder Anna oder ich, wir wechseln uns da meistens ja immer ab. Und die Rollenspielenden werden ganz genau instruiert, dass sie nur das sagen, was von der Klientin oder Supervisantin kommt. Mhm. Also wir co-kreieren eigentlich diese Inszenierung zusammen mit der Hauptperson und mit deren Erwachsenen-Ich oder mit deren integrierendem Erwachsenen-Ich, müsste man sagen, weil wir die immer rückfragen, stimmt das jetzt, was hättest du gerne gehört, was bräuchtest du? Und die Rollenspieler werden gebeten, und das üben die dann auch, dass sie ihre eigenen Impulse da fernhalten und nur wirklich diese Rolle spielen. Und im Sharing hinterher können die dann sagen, also die meisten fahren ja Trittbrett, das erlauben wir auch ausdrücklich oder dazu laden wir ein. Und das wird dann hinterher noch etwas versorgt. Und oft ist es dann in den Workshops so, dass dann die eigenen Themen schon hochkommen, dann sind die schon bereit zum Arbeiten. Ne? Das, also in der Gruppe viel, sehr produktiv, aber manchmal hat man nur das Einzel und inszeniert es dann mit diesen Kissen. Und Anna hat es ja vorgemacht, wie wir Schauspielern das ein bisschen.
Ja. Und mir ist jetzt gerade nochmal klar geworden, so dieses Eigenimpulse zurückhalten ist für mich jetzt so der größte Unterschied zur Familienaufstellung. Ne? Ja.
Und wenn du sagst, so die Rollenspielenden, gibt es da noch andere Rollen als diese ideale Person oder wie werden da Leute aus der Gruppe noch integriert?
Also die Idee, die dahinter steckt, ist, dass es zu jeder Form oder zu jedem Thema eine Gegenform gibt. Eine sozusagen das, was ideal ist. Also ich sag mal Beispiele. Wenn man einsam ist, dann braucht man Kontakt. Also vor allem, wenn man alleine mit seinen Gefühlen ist, dann braucht man eine Kontaktperson. Wenn man irgendwie bedroht wird oder abgewertet wird, dann braucht man vermutlich Schutz. Wenn man sich nicht traut, irgendwie was zu sagen oder so, aber das sagen will, dann braucht man Unterstützung. Wenn man sich nicht gesehen fühlt, dann braucht man eine ideale Person, die einen sieht. Also wie zum Beispiel diese Schulleiterin. Wenn Gefühle, wenn man immer seine Gefühle nicht wahrnehmen, nicht selber wahrnehmen kann, also wenn Gefühle nicht wahrgenommen werden, dann braucht es jemanden, der oder die diese Gefühle wahrnimmt und validiert und sagt, ja, das ist okay, jetzt sich in der Situation zu schämen oder wütend zu sein, was auch immer. Wenn man nicht gut versorgt wird, also psychisch, emotional, dann braucht man versorgt zu werden. Und diese, also das ist in jeder, also es ist einerseits gibt es sozusagen die Ideen, was man braucht, ist einerseits ganz einfach, ne? Schutz, also wenn man bedroht ist, braucht man Schutz, muss jemand dazwischen gehen. Aber was jetzt in der einzelnen Situation jemand genau braucht, das ist unterschiedlich. Und das Interessante ist, dass das genau das ist, was die Leute ja nicht wissen. Weil das ist das, was in den frühen Beziehungserfahrungen nicht stattgefunden hat. Ich gehe nochmal zu der Kollegin, zu der Lehrerin, die halt nicht angemessen gesehen und gelobt und anerkannt worden ist. Und deshalb, das können die auch nicht sagen, dass ihnen das fehlt. Wenn sie das sagen könnten, dass ihnen das fehlt, dann könnten sie das alleine lösen. Sondern das ist das, was eben die Beraterin oder Supervisorin rausfindet gemeinsam, was da gefehlt hat und dann in dieser Inszenierung ergänzt.
Das heißt, ne, zwischen diesem Satz, ich bin froh, dass Sie da sind und ich freue mich, dass Sie hier die Schulleitung machen und so toll machen und dem, ne, bis ihr das rausgefunden habt, ist noch ein ganzes Stück Weg, was sozusagen dazwischen ist.
Ich sag mal, nö. 5 bis 10 Minuten.
Man sieht das ja im Körper. Aber ich würde gerne nochmal auf das gehen. Ich finde das im Zusammenhang mit der kontextuellen TA von dem Sedgwick sehr interessant, weil der ja ein Kapitel hat über den Mythos der Ressourcenorientierung und dass die Menschen alles in sich schon haben.
Genau, ja.
Und er hat ja dagegen dieses Modell der guten Welt. Und mein Eindruck ist, je mehr ich mich damit befasse, dass wir versuchen, eine künstliche Welt daherzustellen über dieses Drama, in dem die Menschen das dann sich holen, was sie nicht bekommen haben. Mhm. Also ein Kind, was nie getröstet wurde, das weiß gar nicht, dass es das gibt, ja, aber es weiß, wie es sich anfühlt, wenn das Richtige ist. Mhm. Also das jetzt in dem Falle das Kind ich. Da gibt es sehr gute Anhaltspunkte durch was, wie wir es sehen und auch von dem, was das Ehepaar Pesso zum Beispiel an Grundbedürfnissen konzeptualisiert hat. Das ist für uns sehr einleuchtend. Etwas anderes als Byrne das gemacht hat. Würden wir dann an dem Abend vielleicht drauf eingehen, weil das jetzt vielleicht zu sehr in die Tiefe geht. Ne?
Ja, ja.
Und es ist sehr stark auch neurowissenschaftlich beeinflusst. Die haben das auch sehr stark rezipiert, also Damasio beispielsweise. Und die Konstruktion von Wirklichkeit, dass wir die Wirklichkeit mit unseren Augen der Erinnerung sehen. Und wir schaffen, wie Anna schon gesagt hat, Pesse sagt dazu, synthetische Erinnerung. Aber sie wirken genauso wie echte Erinnerung, weil ja auch die echte Erinnerung sich immer wieder verändert. Die ist ja auch nicht in Stein gemeißelt.
Ne? Nee, genau, ist auch irgendwie abgespeichert. Also das wäre jetzt so sozusagen genau meine Anknüpfung gewesen, eigentlich an den Neurowissenschaften auch nochmal, Schrägstrich, Sedgwick, aber eben viel stärker an dem, genau, dieses Erleben, dass der Klient oft eben nicht weiß und ich doch mehr dann, wenn ich jetzt nur als Coach sage, der weiß alles und ich gehe dann sehr oberflächlich da entlang, dann komme ich doch nicht zu Punkten. Ne? Und das heißt, da gibt es eine Möglichkeit, neue Wirklichkeiten zu schaffen und damit auch neuronale Bahnungen zu schaffen, ja, im Sinne. Ne?
Genau. Ja. Arne, du hast schon erwähnt, diese Abend, den wir noch haben. Und da möchten wir dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch einladen, wenn du magst, da tiefer einzusteigen. Dann merkt dir oder reserviert dir den Montag, den 24. März 2025, in der Hoffnung, dass du das jetzt hörst, bevor dieses Datum ist. Da werden wir unser monatliches Online-Seminar um 18 Uhr haben und da werden Anna und Anne auch mit dabei sein oder das gestalten. Und da wird nochmals etwas mehr möglich sein als hier jetzt nur über das Audiokanal. Also das ist sicher eine Möglichkeit. Und dann Frage an euch beiden, wenn jetzt jemand an diesem Abend nicht dabei sein kann, sich aber trotzdem mit Skriptdrama befassen möchte, was könnte diese Person denn unternehmen?
Also wir sind auf dem Kongress wieder mit einem Workshop in Osnabrück im Mai diesen Jahres vertreten und wir bieten über unsere Website unsere Selbsterfahrungsworkshops an, bilden auch Menschen aus und haben dazu eine Homepage www.ta-sda.de. Da haben wir ein kleines Kapitel über die Methode und auch diesen Aufsatz in der ZTA 2 2024, wo es um Professionalität und Körper geht, wo wir recht ausführlich nochmal die wesentlichen Elemente beschreiben. Es gibt im Netz natürlich auch Seiten von den PESO-Gesellschaften. Wenn man PESO, P-E-S-S-O eingibt, dann kommt eine Fülle an Dingen, die man über Google findet.
Sehr gut. Sehr schön. Also wir werden das sicher auch verlinken in den Shownotes, transaktionsanalyse.online/174. Da werden wir, oder werdet ihr, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die Webseite finden, auch nochmals den ZTA-Artikel, dass ihr euch da vertiefen könnt oder auch mit Anna und Anne allenfalls Kontakt aufnehmen könnt. Gibt es zum Schluss irgendwas, das euch noch wichtig ist zu sagen?
Also vielleicht, dass wir begeistert sind von der Methode und natürlich im Hintergrund sehr viel auch transaktionsanalytisch die Sachen anschauen und da auch zum Beispiel die Ethik der Transaktionsanalyse mitlaufen haben, was eben das Ganze auch, wie soll ich sagen, etwas beschützt, was da passiert.
Ja, und dass, nachdem ich diese Methode ja jetzt so gut 20 Jahre benutze, ich immer noch begeistert davon bin, von der wirklich Effektivität und von dieser schnellen Möglichkeit, eingefahrene Muster zu verändern. Nach wie vor verblüffend.
Schön.
Und faszinierend.
Ja, ich freue mich auch schon auf den Abend. Also insofern herzlichen Dank. Genau.
Und was ihr sagt, eure Begeisterung, die ist auch spürbar. Und das finde ich immer schön, wenn jemand auch begeistert ist vom Thema, worum es geht. Ich glaube, das macht ja dann auch sehr viel auf. Und ja, wir hoffen, dass wir jetzt auch über diesen Audiokanal ein Stück der Begeisterung vermitteln konnten. Und ja, wir freuen uns auf das Online-Seminar. Sind da gespannt am 24. März 2025.
Genau. Also bis dahin. Vielen Dank.
Bis dahin. Gute Zeit. Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Tschüss.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Falls du dich weiter mit diesem oder anderen Thema der Transaktionsanalyse beschäftigen und tiefer darin eintauchen möchtest, findest du auf unserer Webseite transaktionsanalyse.online verschiedene Möglichkeiten, wie du das tun kannst. Und wir freuen uns auch, wenn du uns und unseren Podcast weiterempfiehlst. Vielen Dank auch dafür.